Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 6. Juni 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Der 6. Juni ist ein sehr historischer Tag. Heute vor 80 Jahren ist der D-Day gewesen. Das heisst, die Alliierten haben die Normandie sind gelandet in der Normandie. Wir wollen am Schluss von der Sendung über das reden, aber zuerst gehen wir jetzt in die Schweiz. Gute Nachrichten für den Ignacio Cassis. Dominik, um was geht's?
Ja, die Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, sie kommt auf den Bürgerstock, sie will sich die Innerschweiz anschauen, finde ich gut. Und sie kommt an die Ukraine-Friedenskonferenz, die nächstes Wochenende, dann also das Wochenende in einer Woche, zum präzise, auf dem Bürgerstock stattfindet.
Genau, und das ist noch ein lustiger Text von Fabian Fellmann. Den tun wir nicht so häufig loben im Bern einfach, aber das hat er jetzt gut gemacht. Er hat einfach mal beschrieben die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die das gibt, wenn so eine amerikanische Vizepräsidentin in die Schweiz kommt. Und was mir am meisten geblieben ist, also nicht einmal das Essen darf im Bürgerstock in der Küche selber gemacht werden. Es wird eingeflogen aus Amerika. Also, ich weiss auch nicht, wahrscheinlich, so wie ich Kamala Harris einschätze, sicher vegan, irgendwelche ganz feine Sachen, die natürlich im Bürgerstock, die nicht kochen können, weil die machen ja dort nur irgendwie Saumagen und Zürichschnetzlitz und so Zeug. Nein, aber es ist schon wahnsinnig, was für ein Aufwand. Die treiben in Amerika, um ihre Politiker zu schützen. Und letztlich, ironischerweise, ist ja fast das einzige Land, wo so viel Mal ein Präsident verschossen worden ist. Gut, das ist der Grund für die Sicherheitsvorkehrungen. Aber wie gesagt, das ist also teilweise hat man das Gefühl, es geht ein bisschen um, ja, es ist schon einfach auch ein Imponiergehabe der Supermacht,
genau,
wie sie dann in solchen Ländern auftritt. Oder? Auch mit einem unglaublichen Tross von Secret Service, von Autos, die sie einfliegen extra aus Amerika. Es ist eigentlich alles, was sie brauchen, wird alles eingeflogen, als wäre das in der Schweiz alles nicht zu haben oder wäre die schweizerische Sicherheitslage so schlimm. Und wenn man das vergleicht mit Amerika, muss ich sagen, ja, ich glaube, im Bürgerstock ist es also sicherer als in San Francisco. Oder ja, San Francisco ist am besten, wo ja sie Staatsanwältin war, genau. Kamala Harris. Also sie muss also wirklich nichts befürchten vom Bürgerstock.
Aber das Beste finde ich, Nuklearcode kommen auch mit. Jetzt ich als so Nicht-Physiker sage, ja, vielleicht kann man ja mit diesen Nuklearcode irgendwie ein Atomkraftwerk irgendwie bauen. Das wäre doch gut. Im Bürgerstock hinein. Genau. Oder? Das finde ich gut. Wenn man so etwas, jetzt müssen wir, doch da bilateral. Ignacio Cassis, Bundesrat, zusammen mit dem Albert Rösti, machen doch gerade einen Vertrag und so. Und sie dürfen noch Essen mitnehmen. Irgendwie ganz berühmt ist natürlich in Ob- und Nidwalden ein Käsebrätel, also irgendwie ein Brot, das man in die Bratpfanne tut und dann so eine Art Schmelzkäse drüber. Das hätte ich sicher auch gern. Und das ist vegetarisch. Nicht vegan, aber vegetarisch.
Eben, also ich finde es sehr gut, dass du da die Innerschweizer Küche ein bisschen hochleben lässt.
Genau.
Wo du ja kannst beurteilen. Nein, ich muss wirklich sagen, Kamala Harris, die verpasst etwas.
Ja.
Also es ist wirklich schade, dass sie nicht einmal das Innerschweizer Essen, das doch immerhin seit 700 Jahren sehr bewährt ist.
Sogar Kirschtorte.
Ja, auch das muss sie verzichten und irgendeinen grusigen Cheesecake muss sie essen. Die arme Frau. Nein, das ist wirklich eine verpasste Chance. Und wie gesagt, man sollte den Leuten einfach mal beibringen. Schaut, es ist nicht Afghanistan, wo sie hinkommen. Es ist ein Land, das auch zivilisiert ist seit längerer Zeit und auch kochen kann. Wir haben Köche, die gut sind. Also, und wir passen auch auf, wir können unsere vielen Gäste nicht vergiften. Im Gegenteil, wir können sogar ihr Geld viel besser schützen, als das in Amerika der Fall ist. Gut, eine andere gute Nachricht ist auch eintroffen aus Frankreich. Um was geht es da?
Ja, der Emmanuel Macron, er wird auch gerne in die Innerschweiz kommen. Wahrscheinlich kommt er mit dem Rafale. Er könnte dort in Buchs könnte er an sich landen. Er hätte ja schon mit seinem Rafale bei der Kampfjetbeschaffung landen. Das hat nicht geklappt. Aber wir würden das in Empfang nehmen dort. Vielleicht wird er durch eine Gebirgsfusilierschule ein bisschen abgelenkt. Die dort manchmal ein bisschen üben und dann gibt es irgendwelche Querschläger. Aber nein, Spass beiseite. Nein, wirklich, er ist wahrscheinlich neben dem Herrn Zelensky der höchstrangige Gast eigentlich dort, muss ich sagen. Gut, Ursula von der Leyen würde das anders sehen, dass sie da die Oberchefin ist, aber ich würde sagen, der Emmanuel Macron, das ist jetzt schon ein bisschen gut. Jetzt können wir doch einmal ein bisschen Ignacio Cassis loben, dass er das geschafft hat.
Absolut, das hat er jetzt wirklich geschafft, das finde ich sehr gut. Bei Macron kann man vielleicht auch noch betonen, Ich glaube, jetzt der Alain Berset hat da auch ein bisschen vorgeschafft durch den Staatsbesuch letztes Jahr, kurz vor Durchschluss, den der Alain Berset noch gemacht hat. Ich glaube, das war ein Erfolg gewesen. Den Franzosen hat es wirklich gefallen. Und wir wissen aus guter Quelle, dass ein Minister dann mal gesagt hat, eben, als er gefragt worden ist von einem Bundesrat, ja, wieso sind wir eigentlich da? Der Minister sehr ehrlich gesagt, ja, also eigentlich haben wir nicht viel zu besprechen, sondern also wir wollten uns einfach mal erholen. In der Schweiz kann man sich eben erholen. Und der Emmanuel Macron wird sehen, wie wunderschön der Bürgerstock ist. Muss man jetzt einfach mal betonen, wir haben es schon mal gesagt, das Hotel gehört leider Katar, ist ein bisschen bitter, aber es ist natürlich ein fantastisches Hotel mit einer unglaublichen Lage. Also unsere Vorfahren, die Hoteliers hier in der Innerschweiz, was die gebaut haben vor etwa mehr als 100 Jahren, das ist einfach fantastisch.
Ja, und dann hat es den grandiosen Lift vorne ab. Wirklich, also wenn bist du jetzt schon mal gefahren, das musst du wirklich mal machen. Der geht, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, 80 oder 90 Meter durchab oder eben durchauf. Das ist spektakulär, wie man das gebaut hat. Und ich muss wirklich sagen, das sind halt Pionier gewesen. Aber der grosse Unterschied zu heute ist, damals hat man keine Umweltverträglichkeitsprüfung müssen einreichen für das, oder?
Ich wollte gerade sagen, der Lift, wenn du den heute bauen willst, dann kannst du den im Jahr 3000 Mal vielleicht bauen. Genau. Dann kommst du Bewilligung über von Hergiswil. Nein, ich weiss nicht, ob es Hergiswil ist. Ich habe keine Ahnung, wer da zuständig ist.
Das ist nicht Hergiswil, nein.
Keine Ahnung. Was ist das Kanton Nidwald, der Bürgerstock? Ich glaube, das schon.
Genau. Und unten ist Kehrseite. Das ist auch so ein wunderschöner Ort.
Das ist in der Innerschweiz. Gut, dann also wissen wir das auch. Ich habe gemeint, das sei in Montana. Nein, aber Kamala Harris ist natürlich auch ein Army, weil sie wird den Lift nicht können benutzen, weil das ist ein Nightmare für den Secret Service. Kannst du dir vorstellen, wenn ein russisches U-Boot im Vierwaldstättersee eine Rakete schickt auf den Lift. Das geht nicht.
Gut. Aber Markus, warum ist sie so angebunden? Also ich erinnere mich gut, der Bill Clinton ist doch in den 90er Jahren mal als WEF in Davos und bei der Rückfahrt war das Wetter so schlecht gewesen, dass er den Helikopter nicht nehmen konnte. Und dann ist er doch im Heidiland, dort irgendwie bei Sargans oder so, ist er einfach einen Burger gegessen. Also warum ist es damals so viel lockerer gewesen und heute so angestrengt? Ich komme nicht raus.
Gut, das ist sicher auch eine Frage von der Persönlichkeit, oder? Meine, Kamala Harris, nehme ich jetzt an, das ist eher jemand, der ein bisschen Angst hat, ein bisschen vorsichtig ist. Die Schweiz, die man ja nicht kennt, wo noch nie da war. Der Trump war ja auch recht locker gewesen, als er auf Davos war. Also das hat schon mit der Persönlichkeit zu tun. Und das Zweite ist, glaube, wenn du Präsident bist, kannst du das natürlich auch mehr leisten. Kannst du natürlich sagen, hey, ich bin einfach Nummer eins. Mach, was ich will. Kamala Harris muss ja dich immer in ihrem Joe Biden auch noch folgen. Und wenn sie da Risiken eingeht, die unverantwortlich sind, wie sie ja als Vizepräsidentin wäre ja sofort Nachfolgerin, deshalb hat sie ja die Nuklearcodes bei sich. Oder? Man weiss ja nie, wenn Joe Biden, und gerade beim Joe Biden ist das ja nicht ausschliessend, plötzlich einen Herzschlag hat, dann ist sie Präsidentin, und zwar innerhalb von kürzester Zeit, und dann muss sie die Atomcodes haben. Gut. Gehen wir zu einem ganz anderen Thema, wieder in die Niedrigen von der Schweizer Politik. Und man muss wirklich sagen, Niedrigen. Weil es geht um niedere Motive. Nämlich um niedere Neid, wo natürlich die Neidpartei par excellence, das ist die SP, pflegt. Um was geht's?
Ja, der SP-Nationalrat David Roth, Luzern, besser bekannt als Juso-Präsident, fühlt sich irgendwie missbraucht, er fühlt sich unterdrückt. Es ist wahrscheinlich so schlimm wie in der Sklaverei oder im Gazastreifen, weil Magdalena Martullo-Blocher das Zimmer 339 im dritten Stock seit Monaten dauernd buchen tut. Und er fragt jetzt, ob das überhaupt zulässig ist, weil sie sich auf Kosten von allen anderen ausbreiten. Und das stört den David Roth, den Kämpfer gegen die Ausbreitung von anderen Menschen.
Genau, und jetzt muss man sich mal überlegen. Erstens ist das eine parlamentarische Anfrage. Das heisst, wieder irgendwelche Beamten müssen den Unsinn beantworten. Das ist wieder Arbeit. Gut, Beamte werden sich nicht beklagen, weil sie sagen ja, für sie ist es immer gut, umso mehr Arbeit, umso besser. Können sie noch mehr Leute einstellen, vielleicht einen Praktikanten. Aber das ist mal das Erste. Oder? Und das Zweite ist, heieiei, was haben wir für Probleme in unserem Land? Was haben wir für grosse, schwerwiegende Probleme? Und dann muss ich drittens sagen, David Roth, du bist ein junges Bürstchen. Du hast eigentlich in deinem Leben noch nicht viel vorzuweisen. Du hast eigentlich eine Leistungsbilanz, die etwa so klein ist wie der von einer Flo. Und du, es geht es doch immer um jemanden, der eine relativ grosse Firma mit grossem Erfolg seit Jahrzehnten führt, wo vielleicht auch noch ein bisschen mehr Telefon muss machen als du, David, wo ab und zu einfach vielleicht deiner Freundin oder deinen Kollegen musst anrufen. Ich habe keine Ahnung.
Der Juso-Kollege? Der Queere?
Das ist doch peinlich, dass der nicht merkt, dass er sich völlig lächerlich macht mit dem Problem, Das Herzigste habe ich gefunden an der Geschichte, er hat das herausgefunden, er ist noch recherchieren, der kleine Spion, herausgefunden, dass Matulo schon einen eigenen Drucker montiert.
Ui!
Einen eigenen Drucker. Stimmt, das ist wirklich ein Skandal, weil der normale Sozialdemokrat, wenn er so etwas buchen würde, wenn er
lang,
würde natürlich Rechnung stellen, einen Bund, dann müsste der Bund noch einen Drucker hinstellen und ich bin überzeugt, der Bund würde den teuersten Drucker von der ganzen Welt, frisch eingeflogen aus dem Silicon Valley, KI-tauglich würde er einfliegen für den David Roth. Nein, es ist zum Lachen, David Roth. Löli vom Jahrhundert. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch wieder ein Sozialdemokrat, der jetzt aber wirklich zur Einsicht gekommen ist. Man muss das loben. Man muss wirklich loben. Olaf Scholz hat sich geäussert zu der Bluttat von Mannheim und hat auch Konsequenzen angekündigt.
Ja, ich glaube, das ist der erste Sozialdemokrat in dem Jahr, den wir loben bei Bern einfach. Es ist der Olaf Scholz. Zur Überraschung von auch mir und sicher allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Er will nämlich jetzt Abschiebungen nach Afghanistan wieder machen von sogenannten Schwerstkriminellen. Wie immer bei der Sozialdemokratie, man muss auf die Wörter genau achten. Die Frage ist nämlich offen, was ist denn ein Schwerstkrimineller? Ist denn das einfach, also muss einfach jeder Afghan, der eben eine Messerattacke macht, eine Infamie auf insgesamt 6 Leute, ein Polizist ist gestorben, wir haben davon geredet, ist das dann ein Schwerstkrimineller oder muss er noch mehr machen oder muss er weniger machen, wo ist denn die Grenze? Aber immerhin, er sagt, das müssen wir jetzt machen, aber er sagt gleichzeitig, man darf Migranten nicht unter Generalverdacht stellen. Das ist doch eine wichtige Aussage, weil ja sonst ganz Deutschland alle Migranten würde unter Generalverdacht stellen, oder Markus?
Genau, es ist einfach Kindergarten. Und es ist auch natürlich auch wahnsinnig arrogant von dem Olaf Scholz. Er hat wirklich das Gefühl, alle anderen Menschen sind dümmer als er und natürlich auch rassistischer, oder? Er der kühle Hamburger, er ist der, der wirklich den Antirassismus gefressen hat. Und alle anderen stehen immer in Gefahr, dass sie Rassisten werden. Und das ist wirklich, dass sie zeigt, dass er die paternalistische Haltung von vielen Politikern gegenüber der eigenen Bevölkerung, wo sie eigentlich immer das Gefühl haben, ja, also wenn man auf die nicht aufpasst, also wenn man die nicht einsperrt oder zensiert oder an der Kandare nimmt, dann wird das alles Tier. Dass in der Weltgeschichte eigentlich eher Politiker meistens Tier geworden sind und nachher ihre Gesellschaften zur Sau gemacht haben, das steht auf einem anderen Blatt. Was ich aber wirklich auch betonen möchte, ich meine, wohin sind wir gekommen? Dass wir noch sagen müssen, schwerst kriminell. Also genau. Es lange nicht. Schwerkriminell lange nicht. Also schwerkriminell. Genau. Da wirst du bei uns gelobt und gefeiert und darfst bleiben. Nur Schwerstkriminelle. Schwerstkriminelle. Und ich weiss nicht, ob er den Adolf Hitler auch als Schwerstkriminell einordnen würde oder als Schwerkriminell. Er war ja ein Österreicher, hätte man vielleicht auch mal irgendeinen ausschaffen können. Ist damals leider nicht das Thema gewesen. Aber ich meine, das ist doch wirklich, du hast völlig recht gesagt, der semantische Zirkus, den die hier aufführen, das ist ja unglaublich. Also am Schluss sind es dann wirklich noch wahrscheinlich 2 Leute, die zurückkommen.
Es tönt nach David Roth ein bisschen, oder? Also, weißt, man geht dann wirklich in die Ziselierungen von Wörtern rein. Also, ja, das ist die gleiche Familie.
Genau. Und der Drucker hat Olaf Scholz schon. Jetzt der genau. Kommt dann noch ein neuer Drucker rüber, das ist klar. Gut, dann haben wir noch eine andere, ja, auch, finde ich jetzt auch, eigentlich eine positive Nachricht, der Rolf Knie. Bekannter Maler, aber eigentlich natürlich auch bekannt, weil er aus der Knie-Dynastie, der Zirkus-Dynastie stammt. Er hat einen Artikel verfasst auf now.ch mit bemerkenswerten Aussagen.
Ja, man hat richtig das Gefühl, am Rolf Knie hat es den Deckel geklopft. Und er schreibt in diesem Gastbeitrag auf now.ch, die Schweiz verliere bei einer 10 oder irgendwann 15 Millionen Schweiz ihre Identität. Das sei sehr gefährlich. Er sagt vor allem, es drohe, dass man dann aufeinander losgeht und das ginge nicht. Man verliere allen Komfort und all das, ich zitiere es, was wir über Jahrhunderte aufgebaut haben, wenn wir eben weiterhin so eine Zuwanderung haben. Aus diesem Grund darf auch ein EU-Vertrag nie angenommen werden. Wir sollen schauen zu unserem Land, wir sollen das Land verteidigen, wir sollen aber gleichzeitig den Völkern auf der Welt etwas zurückgeben, damit sie Entwicklungschancen haben und damit sie selber eben den Weg machen können, den die Schweiz gemacht hat.
Genau, also das ist doch eine wichtige Wortmeldung. Gut, dass er eher auf der konservativen, bürgerlichen Seite ist, das weiss man natürlich schon lange. Aber er hat sich eigentlich selten so geäussert,
genau.
Dass die Leute, die mit dem sonst einfach reden, die haben das gewusst, aber sonst hat er das nicht gemacht. Und ist auch in dem Sinne ein bemerkenswert, oder? Wenn man den Zirkus anschaut. Und ich würde jetzt nicht die ganze Zeit auf den Zirkus reduzieren, weil er kommt jetzt einfach aus dieser Familie und ist ja dann nachher auch aus dem Zirkus gegangen und ein guter Maler geworden. Aber trotzdem, ich meine, die Zirkuswelt ist ja absolut international, extrem globalisiert, total multikulti. Also ein Rolf Knie, der in der eigenen Familie, ja, also ich weiss nicht, wie viele Nationalitäten die schon in der eigenen Familie haben, die haben ja über die ganze Welt immer wieder sich verheiratet. Also der ist jetzt sicher nicht im Verdacht, dass er ein isolationistischer, rassistischer, grusig Schweizer ist, sondern ja, er sieht einfach da, wo offensichtlich ist, es ist einfach viel zu viel. Wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, es ist zu viel und man muss es irgendwie in den Griff bekommen, sonst es explodiert bei uns nie etwas, aber es ist einfach nicht mehrheitsfähig. Es wird einfach korrigiert am Schluss bei der Urne, an der Urne. Und von dem her, wirklich ein guter Artikel, muss man loben. Jetzt ein anderes Thema, sind die Russen in der Schweiz. Um was geht es da?
Ja, das ist so ein bisschen, man hat es in den Zeitungen in den letzten Tagen können lesen, oder es laufen mehrere Prozesse gegen das Staatssekretariat für Wirtschaft von Russinnen und Russen, teilweise Doppelbürger, also letztlich auch Schweizer, muss man betonen, weil sie auf irgendwelchen komischen Sanktionslisten gelandet sind. Und es gibt da verschiedenste Fälle, wo ich einfach finde, das muss man mal drüber reden. Musst du dir vorstellen, also ich rede jetzt hier von einem Fall, ich tue so einen verlinken, von einem Herr Pumpianski. Der ist Doppelbürger, also er ist wirklich Schweizer. Er ist von der EU auf einer Sanktionsliste gelandet worden, damit auch auf einer Liste von der Schweiz. Er hat dann Beschwerden gemacht, hat Recht bekommen, ist von der Sanktionsliste weggenommen worden. Mit der Einführung von neuen Kriterien, die man aus der Luft gesogen hat, hat man ihn wieder drauf da. Und im Moment läuft ein weiterer Prozess, auch in der Schweiz, gegen SECO. Und es ist schon noch verrückt. Ich habe immer gemeint, wir dürfen doch das mit Augenmaß umsetzen, die Sanktionen. Insbesondere, wenn es einzelne Individuen betrifft. Und da ist es einfach nicht der Fall. SECO ist am Gängelband von der EU und von der sehr willkürlich anmutenden Art und Weise, wie man Leute auf die Liste setzt. Und ich finde einfach, die Schweiz sollte, gerade auch, weil wir uns da jetzt an dieser Friedenskonferenz darstellen als grosse Land, das da irgendwie für Frieden sorgt, wir sollten das mit Augenmaß machen und nicht jeden Blödsinn von der EU nachvollziehen.
Genau, völlig richtig. Wir sollten jede Chance nutzen, unsere Neutralität wieder vorzuzeigen, dass die Leute wissen, die gilt immer noch. Auch wenn jetzt eine Initiative gestartet worden ist von der SVP, von Christoph Blocher, wo das wirklich in die Verfassung schreiben will, was ja eigentlich schon mal dem Ausland gegenüber signalisiert, das ist nicht mehr so gut mit unserer Neutralität. Deshalb sollte die Regierung und natürlich vor allem die Beamten, aber das ist natürlich ein frommer Wunsch. Die sollten vor allem jede Gelegenheit nutzen, um zu zeigen, die Schweiz macht ihre eigene Sache, wir sind neutral, wir machen nicht alles gleich wie alle anderen. Und die EU-Hörigkeit, ich meine, da haben wir in allen Themen kann man das feststellen, das ist absurd. Alle die Beamten, die dann immer jämmeln und sagen, ja, der autonome Nachvollzug ist so schlimm, wir wollen lieber gerade in die EU. Die machen jetzt schon die ganze Zeit den Nachvollzug, wo sie nachher als sich selber erfüllende Prophezeiung einem Stimmbürger können erzählen. Nein, es wäre nicht nötig, dass wir immer alles mitmachen, aber Beamte, ich weiss nicht, warum, dass die so verliebt sind in die EU. Das ist eine Frage, die man vielleicht mal Sigmund Freud müsste stellen. Keine Ahnung.
Ja, und auch die Richter. Fall, weißt du, Markus, ja. Schlimmer ist auch die Richter in dem Bundesverwaltungsgericht, wo irgendwie einfach, das kommt heute Abend in meinem Gespräch von unserem Federal mit dem Gregor Rutz raus, oder? Dort hat auch der EGMR hat beim Familiennachzug bei vorläufig aufgenommen und gesagt, es ist unmenschlich, wenn sie 3 Jahre warten müssen. 2 Jahre ist das Maximum. Und dann wird das einfach umgesetzt, obwohl im schweizerischen Recht im Asylgesetz steht, 3 Jahre muss man warten, wenn man vorläufig aufgenommen ist auf den Familiennachzug. Und das ist einfach, es ist die Hörigkeit, es ist die Internationalisierung, es ist der Verlust von der Bodenständigkeit von dem Land, von den Eliten, die wir hier haben. Und das ist wirklich ein grosser Skandal, der am Schluss Freiheit und Sicherheit aufs Spiel stellt, die wir eigentlich geniessen.
Genau, und es ist wirklich, muss ich sagen, es ist sehr endemisch in Bern. Es sind vor allem viele Politiker dort, natürlich eher von der Linken sowieso, aber teilweise eben gross, auch in der bürgerlichen Mitte. Und es sind unsere lieben Beamten, die sowieso fast alle Sozialdemokraten sind und in ihrer Jugend in den NEPs aktiv gewesen sind. Also es ist ein Missstand, wir erwähnen den immer wieder erwähnen und wir gehen jetzt zu einem anderen, wirklich viel grösserer Gegenstand, das ist historisch, ich habe es am Anfang gesagt, heute ist der 6. Juni 1944, also vor 80 Jahren, ist der sogenannte D-Day gewesen. D-Day heisst übrigens der Tag einfach deswegen wegen D für Day. Das ist der Tag. Das ist wieder der Codename gewesen. Einfach, weil man hat natürlich das immer wollen geheim behalten, wenn das man überhaupt die Landung dann machen will. Ja, Dominik, es ist, glaube ich, einer der grossen welthistorischen, militärhistorischen Ereignisse, die es überhaupt je gegeben hat.
Ja, ich finde schon. Und es ist einfach, du hast es in deinem Memo, finde ich, gut beschrieben, weil es wirklich, man muss sich das einfach überlegen. Da müssen Leute aus den Tiefen der USA, im mittleren Westen, Kentucky, Tennessee, Ohio, wo auch immer her, aus Kanada, aus Australien, aus dem Vereinigten Königreich, kommen, fahren unter widrigen Umständen, viele seekrank, weil das Wetter nicht so gut war, man hat es ja noch um einen Tag verschoben, fahren an die französische Küste der Normandie, befreien Westeuropa, damit auch die Schweiz. Sie opfern sich für die Freiheit, die wir heute geniessen können. Das ist eine unglaubliche Angelegenheit, die man, glaube ich, gar nicht genug schätzen kann, wo man auch wirklich muss, ich würde sagen, geht mit euren Kindern dorthin, das zeigt das denen. Weil das muss man verstehen, was da passiert ist und was das Opfer bedeutet, weil die haben ihr Leben hingegeben, Tausende für das, vor 80 Jahren. Es gibt noch ganz wenige Überlebende. Gestern war die 4 entsprechend in Portsmouth, wo sie unter anderem eingestiegen sind. Heute und morgen sind, glaube ich, entsprechende Feiern in der Normandie. Das ist ganz ein wichtiger Moment, wo letztlich dann auch für den ganzen Kalten Krieg, man stellt sich vor, das wäre nicht passiert und irgendwie die Russen wären bis an den Rhein oder so gegangen. Relativ ungemütlich, auch für die Schweiz. Wir müssen wirklich den USA und diesen Leuten Danke sagen.
Genau, und du sagst es richtig, es geht wirklich um die Amerikaner. Es ist noch lustig, ich habe das Memo heute geschrieben und ja, sehr viele Reaktionen bekommen und die meisten sehr, sehr gut. Also ich will da gar nicht irgendwie meine Leser kritisieren, aber es hat doch noch relativ viel, wo immer wieder so ein bisschen das Bedürfnis haben, das zu relativieren. Also die einen schreiben dann, ja, eben, ja, die Idee war nicht so entscheidend gewesen, um den Hitler runterzuringen. Viel wichtiger war die Ostfront gewesen. Ja, dort ist der Krieg entschieden worden, womit man natürlich indirekt den Russen danken soll, fast der Diktatur unter dem Stalin müssen wir noch dankbar sein. Das ist eigenartig. Also dort will man nicht so den Amerikaner einfach das Kompliment machen, wo man einfach meiner Meinung nach muss. Oder dann gibt es Leute, die sagen, was ja, stimmt. Und ich habe es ja auch geschrieben und du hast es jetzt auch wieder gesagt. Es sind nicht nur Amerikaner gewesen, es sind 160'000 Leute gewesen. Die Hälfte sind Amerikaner gewesen, die andere Hälfte eigentlich Briten. Die noch eine grosse also man kann es wirklich sagen, es sind drei Divisionen gewesen von den Briten, drei Divisionen von den Amerikanern, genau. Und eine Division von den Kanadiern. Und dann hat es noch Leute gegeben aus Frankreich, aus Polen, aus genau. Australien. Viel, viel Nationalitäten. Stimmt alles. Aber wirklich der grosse Teil sind die Angelsachsen gewesen, sind die Engländer gewesen und die Amerikaner. Und sind wir ehrlich, die Engländer haben den grössten Verdienst vom Zweiten Weltkrieg, weil sie haben 1940 durchgehabt haben. Mhm. Sie haben nicht aufgegeben, oder? Sie haben dem Hitler gegenüber nicht aufgegeben. Das war vor allem der Churchill entscheidend gewesen. Aber nachher, dass der Krieg gewonnen worden ist, da sind die Amerikaner entscheidend gewesen. Und alle die absoluten russophilen, verirrten Menschen, denen muss ich einfach mal erstens sagen, die Russen haben eigentlich den Zweiten Weltkrieg ausgelöst, zusammen mit dem Hitler. Weil wenn der Stalin nicht den grusigen Nichtangriffspakt gemacht hätte mit dem Hitler, hätte der Hitler nie können Polen angreifen können. Er hätte den Zweiten Weltkrieg gar nicht können auslösen können. Die Russen haben zuerst dem Hitler geholfen, die haben auch geliefert, die
Waffen geliefert,
die Nahrungsmittel geliefert, die ganze Zeit. Er hat können Krieg führen gegen Frankreich, Norwegen, Holland, Belgien, Luxemburg, gegen Dänemark. Immer mit der Hilfe der Russen. Ja. Und dann, wo die Russen selber angegriffen worden sind, dann ist ganz schlimm. Und wer hat denn den Russen geholfen? Die Briten und die Amerikaner. Und die Russen, das muss man auch mal sagen, ihre ganze Rüstungsindustrie, ihre Versorgung, ihre Nahrungsmittel, ist alles aus Amerika gekommen. Ohne Amerika hätte Russland den Krieg sofort verloren. Nur dank Amerika haben sie die Ostfront überhaupt können heben. Also es ist, ich muss mir ehrlich sagen, ich finde es fast ein bisschen schäbig, dass man hier eine der grössten Leistungen der Amerikaner, die sie in ihrer Geschichte je geleistet haben, und Sie machen auch Fehler, die Amerikaner, aber sicher nicht im Zweiten Weltkrieg grosse. Dass man nicht einmal das den Amerikanern gönnt, dass eigentlich der Hass, oder wie soll ich sagen, die Ressentiment ist besser, die Ressentiment gegenüber den Amerikanern so stark geworden sind.
Ja, und eben, ich meine, was haben die Amerikaner haben zuerst müssen den eigenen Isolationismus in Amerika überwinden. Ich meine, wie will man zu Recht sagen, was soll das? Unsere jungen Männer, unsere Great Generation, wie du schreibst, oder? Tun wir die opfern irgendwie in Sizilien? Wir sind in Sizilien noch gelandet. Sie sind südlich von Neapel, in Salerno sind sie noch gelandet. Sie sind nachher in Südfrankreich gelandet. Sie sind in der Normandie gelandet. Und die Leute sind abgeschossen worden mit Maschinengewehr wie Flüge. Verdammt, ich muss einfach, Entschuldigung für den Fluch, aber...
Das ist nicht gut, das darfst du nicht sagen, du bist katholisch.
Ja,
das ist... ein Aufwand wieder, du musst nachher wieder Gottverdeckel. Ja.
Wir gehen beichten, gut. Dann ist das erledigt. Aber nein, ich muss wirklich sagen, da habe ich wirklich Mühe, weil ich durchaus den Isolationismus, oder man tut das so verbrämen, oder irgendwie eine Mutter oder ein Vater durchaus verstehen, der sagt, ich verstehe nicht, dass mein Sohn da muss in der Normandie landen und sich abknallen lassen von Nazis, weil wir Nazis haben keine direkte Gefahr für die USA dargestellt, höchstens eine langfristige.
Genau, und vielleicht noch einen kurzen Nachtrag, einfach für alle die Leute, die die ganze Zeit jetzt die Israelis kritisieren, weil viele Zivilisten auch sterben in Gaza. In den ersten paar Tagen, ich glaube, wenn es mir recht ist, in den zwei ersten Wochen, sind wie nach der Landung in der Normandie 20'000 französische Zivilisten gestorben. 20'000! Und ich glaube, die Amerikaner und die Engländer haben keinen Genozid gegen die Franzosen geplant gehabt.
Ich glaube
so
auch nicht.
So war es nicht gewesen, oder? Und einfach damit die Leute, die noch nie irgendwie anscheinend sich mit beschäftigt haben, mit einem Krieg, einfach, dass die das mal sehen. Es ist leider so. Und das ist ja der Grund, warum Krieg schlimm ist. Dass eben sehr viele Leute zu Schaden kommen, die es nicht verdient haben, die Zivilisten sind und so weiter. Gut. Das war es. Heute Bern einfach an dem historischen 6. Juni 2024. Dominik Freusi und Markus Somm. Wer diese Art von Journalismus schätzt, muss uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Würde uns sehr freuen. Und ganz wichtig, ihr alle, die dazu hören, lasst euch sagen, ihr müsst euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Das ist ganz wichtig. Tönt uns weiterempfehlen, tönt euren Freunden von uns erzählen, tönt uns hoch bewerten und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.